SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Im Alter zu Hause bleiben. Immer beliebter, aber auch immer teurer. Und es braucht künftig mehr Leute, die alte Leute pflegen. Kampf um Kundus. Die Taliban sind so stark, weil die Regierung so schwach ist. Eine Analyse. Entzug im Gefängnis. England und Wales verbieten das Rauchen in Haftanstalten. Um 13 Uhr, wenn Kriegsparteien die Geschichte kaputt machen, wenn sie Tempelstatuen und antike Stätten zerstören.
Das ist ja dramatisch, für auch psychologisch dramatisch, dass die nicht nur ihr Haus verloren haben, sondern auch Teile ihrer eigenen Kultur.
Macht die UNESCO zu wenig, um wichtiges Kulturerbe zu schützen? Fragen an Direktorin Mechthild Rössler im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous heute mit Simon Loy und Karin Britsch. Sie haben die Nachrichten des Mittags.
9 von 10 Menschen in der Schweiz leben auch im hohen Alter noch zu Hause. Und das werde auch in Zukunft so bleiben, besagt eine Studie von ProSenectute, die heute zum Tag des Alters erschienen ist. ProSenectute warnt aber vor steigenden Kosten. Mit der zunehmenden Überalterung unserer Gesellschaft dürften die Gesundheitsausgaben für Seniorinnen und Senioren, die zu Hause betreut werden, wachsen. Es sei deshalb wichtig, eine politische und gesellschaftliche Diskussion zu führen. Und es müsse gesetzlich geregelt werden, wer welche Leistungen finanziere. Die Post testet die Zustellung von Paketen am Sonntag. Sie beginnt in diesen Tagen einen Pilotversuch in Zürich, Genf, Lausanne und Basel. Außerdem will sie im nächsten Jahr die individuelle Steuerung von Paketen und eingeschriebenen Briefen einführen. Sobald eine Sendung zum Kunden unterwegs ist, kann dieser wählen, wo ihm die Sendung zugestellt werden soll. Neu können Kundinnen und Kunden für verpasste Pakete auch eine zweite Zustellung am Abend verlangen. Wer Kinder im Ausland durch anonyme Spender im Reagenzglas entstehen und von einer Leihmutter austragen lässt, kann in der Schweiz nicht als Eltern der Kinder eingetragen werden. Das entschied das Bundesgericht im Fall eines Ehepaars aus dem Kanton Aargau. Die künstlich gezeugten Zwillinge hätten keine genetische Verwandtschaft mit dem Ehepaar. Zudem seien sämtliche Arten von Leihmutterschaft in der Schweiz verboten, argumentiert das Bundesgericht. Das Paar hat nun die Möglichkeit, die Kinder zu adoptieren. Die Schweizer Wirtschaft kommt mit dem starken Franken besser zurecht als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommt die KOF, die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Gemäß der Prognose dürfte die inländische Wirtschaft bis Ende Jahr um 0,9% wachsen. Bisher war die KOF von 0,4% ausgegangen. Und für nächstes Jahr rechnen die Forscher mit 1,4% Wachstum. Die Unternehmen hätten sich flexibler und widerstandsfähiger gezeigt, als dies zu erwarten gewesen sei, so die KOF. Viele Produzenten hätten allerdings ihre Verkaufspreise gesenkt. Saudi-Arabien fordert Russland auf, seine Luftangriffe in Syrien sofort einzustellen. Die saudische Regierung sei sehr besorgt über die jüngsten Militäreinsätze rund um die syrischen Städte Homs und Hama, sagte der saudische Botschafter bei der UNO. Russland hatte von Angriffen auf die Terrormiliz IS gesprochen. Die Angriffe hätten allerdings Regionen getroffen, in denen die Extremistenmiliz gar nicht präsent sei. Russlands Außenminister Sergei Lavrov widerspricht diesen Aussagen. In Afghanistan haben Spezialkräfte der Armee nach eigenen Angaben die Taliban aus dem Zentrum der nördlichen Stadt Kunduz vertrieben. Die Taliban sprechen von einem vorübergehenden Rückzug. Noch sind aber offenbar Kämpfe im Gang. Die Taliban hatten die Provinzhauptstadt vor 3 Tagen überraschend überrannt. Die afghanische Armee startete darauf mit Unterstützung der US-Luftwaffe eine Gegenoffensive zur Rückeroberung. Mit dem alternativen Nobelpreis werden dieses Jahr 3 Personen geehrt, die sich für andere Menschen engagieren. Der italienische Arzt Gino Strada bekommt ihn, weil er seit 20 Jahren in Kriegsgebieten Opfer medizinisch versorgt, wie das Preiskomitee mitteilt. Geehrt wird auch die Kanadierin Sheila Watt-Cloutier für ihren Einsatz für indigene Volksgruppen. Angesichts der Bedrohung durch den Klimawandel würden viele Inuit die Hoffnung aufgeben. Schließlich erhält die Menschenrechtsaktivistin Kasia Jacqueline Nabagessara den alternativen Nobelpreis für ihr Engagement gegen die Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen in Uganda. Der Preis ist mit je 106.000 Euro dotiert. In England und Wales gilt ab sofort ein neues Rauchverbot. Wer mit Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren im Auto unterwegs ist und zum Glimmstängel greift, muss mit einer Buße von umgerechnet 75 Franken rechnen. Sowohl Fahrer als auch die Raucherin oder der Raucher können bestraft werden. Die Polizei teilte jedoch mit, sie werde zunächst milde walten lassen. Laut der britischen Lungenliga sind jede Woche über 430.000 Kinder in Autos dem gesundheitsschädigenden Passivrauchen ausgesetzt. Gestern hatte die britische Regierung zudem beschlossen, dass auch Häftlinge in britischen Gefängnissen künftig nicht mehr rauchen dürfen. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint im Norden meist, im Süden zeitweise die Sonne. Morgen liegt über dem Flachland erneut gebietsweise Hochnebel. Sonst ist es ziemlich sonnig. Im Süden hingegen ist es wechselnd bewölkt und stellenweise nass. Die Temperatur erreicht 14 bis 16 Grad.
Themen bis 13 Uhr bei uns. Pflege im Alter, wenn das Geld wegschmilzt.
Das sind natürlich hohe Kosten, die Sie selber tragen müssen.
Nein, das zahlt doch Krankenkasse.
Nein.
Wer zahlt dann, wenn die Angehörigen nicht mehr zahlen können? Die Korrektur der Korrektur der Korrektur. Warum Wirtschaftsprognosen so oft daneben liegen. Schließlich, eine letzte Freiheit in Gefangenschaft verschwindet. Häftlinge dürfen in englischen Gefängnissen künftig nicht mehr rauchen. Eine super tolle Idee, findet unser Korrespondent vor eins. Auch im hohen Alter leben viele Menschen noch daheim und es werden immer mehr. Doch damit ältere Leute möglichst lange zu Hause bleiben können, statt in ein Alters- oder Pflegeheim zu ziehen, brauchen sie Betreuung. Die Spitex zum Beispiel oder eine Hilfe für den Haushalt. Und immer öfter benötigen sie auch Unterstützung, Beratung, um die Finanzen im Lot zu halten. Christian von Burg war bei einer solchen Finanzberatung dabei, in Wielen bei Wiel in der Ostschweiz.
Max Luther sitzt in seiner 2,5-Zimmer-Wohnung am Küchentisch und wartet. Das muss sie sein, Frau Stettler von Prosenektute.
Nomeline!
Herr Luther!
Nomeline!
Seit Max Luthers Frau vor 2 Jahren ins Pflegeheim musste, ist das Geld weggeschmolzen. Deshalb nimmt Herr Luther jetzt Hilfe in Anspruch.
So!
Pünktlich wie immer.
Ja, genau.
Gut, bitte nehmen Sie doch Platz.
Ja!
Herr Luther war Marketing- und Verkaufsberater. Er ist 76 Jahre alt und gibt heute noch in Zürich in einem kleinen Pensum Unterricht in seinem Fach. Dass er selber einmal finanzielle Beratung bräuchte, hätte er sich nicht träumen lassen.
Ich habe vielleicht auch zu wenig in dem Sinn gespart, weil ich dachte, ja, ich kann ja immer arbeiten und solange ich arbeiten kann, verdiene ich auch genug Geld.
Aber seit er wegen einer Augenkrankheit langsam erblindet ist, ist er nicht mehr so beweglich wie früher. Er musste einiges aufgeben und jetzt muss Max Luther überall massiv sparen. Ruth Stettler, seine Fachfrau für die Finanzen, kommt gleich zur Sache.
Die ganze Massagesache oder Therapie mit der Frau Sträßle, ja, die wird uns noch etwas beschäftigen, weil das sind natürlich hohe Kosten, die sie selber tragen müssen.
Nein, das zahlt doch Krankenkasse.
Nein, Frau Sträßle hat mir angerufen.
Die Kasse übernimmt nur 2/3 der Kosten. Den Rest muss der Rentner selber bezahlen. Das ist die schlechte Nachricht des Tages. Die gute Nachricht: Wegen der Senkung des Leitzinssatzes gibt es eine Mietzinsreduktion. Die Wohnung kostet noch 1.300 Franken pro Monat, 70 Franken weniger als bisher. So gehen die beiden am Tisch Posten für Posten im Budget durch. Aber es bleibt schwierig. Das Konto ist leer. Die Steuern stottert Luther in monatlichen Raten ab. Ihm fehle der Rentenanteil seiner Frau.
Es ist natürlich so, dass es bei uns eigentlich gut gegangen ist, wo wir unsere beiden Einkommen zusammen haben können einsetzen.
Jetzt zahle seine Frau fast 10.000 Franken jeden Monat für die intensive Betreuung im Pflegeheim. Und einen Anteil für ihn bleibe von ihrer Rente nicht mehr übrig, sagt Luther. Er ist nicht der Einzige, um den sich Ruth Stettler kümmert. Sie erledigt im Auftrag von Prosenektute bei verschiedenen Personen treuhänderisch die Finanzen. Dabei hat sie gemerkt, dass viele eigentlich Anrecht hätten auf Ergänzungsleistungen. Sie haben das Geld vom Staat aber nicht bezogen.
Die einen haben das Gefühl, ja, kann ich mir die Blöße geben? Und die anderen wissen es einfach nicht.
Das Wissen fehlt und die Anfragen bei Prosenektute für finanzielle Beratungen nehmen zu. Nach einer halben Stunde ist die Besprechung fertig. Während Frau Stettler die Papiere auf dem Tisch sortiert, gibt sie letzte Anweisung.
Genau, und sie muss es mir immer sofort weiterschicken, damit ich per 8. kann die Heimrechnung zahlen von ihrer Frau. Sonst ist der Herr Sennhauser von der Durvita nicht glücklich.
Ja. Jawohl. Jetzt sind alle Dokumente verstaut.
Vielen sehr, Luther. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Danke fürs Gespräch.
Frau Stettler zieht ihre Jacke an, nimmt die Mappe und schließt hinter sich die Tür.
Das Beispiel des Ehepaars Luther zeigt, alt werden, alt sein kann extrem teuer werden, je nachdem, welche Pflege man braucht. Christian von Burg, ganz grundsätzlich gefragt, müssen denn viele alte Menschen so untendurch wie dieses Ehepaar Luther?
Etwa 20% der Rentnerinnen und Rentner leben am oder unter dem Existenzminimum. Betroffen sind am ehesten alleinstehende Menschen, oft sind es auch Frauen, die Beitragslücken in der Altersvorsorge haben, und Ausländerinnen und Ausländer, die keine guten Löhne hatten. Auf der anderen Seite, das muss man auch sehen, gibt es sehr viele Menschen im Pensionsalter, denen es gut geht. 20% der Pensionierten sind gar Millionäre. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich geht im Alter ziemlich stark auseinander.
Prosenektute sagt ja klar, künftig werden noch mehr Senioren daheim leben und eben auch daheim gepflegt werden müssen. Das lässt die Betreuungskosten ansteigen. Hat denn Prosenektute Ideen, wie das die betroffenen Menschen bezahlen können?
Ja, Prosenektute will die ärmeren alten Menschen künftig stärker unterstützen. Sie will sie noch besser informieren als bisher, wie man zu staatlichen Unterstützungsleistungen kommt. Und unter dem Strich macht das auch finanziell Sinn, weil die Betreuung zu Hause von den alten Menschen nicht nur gewünscht wird, sondern weil sie für den Sozialstaat auch viel günstiger ist als das Pflegeheim. Prosenektute weist aber darauf hin, dass die Unterstützung für ärmere Seniorinnen und Senioren je nach Kanton sehr unterschiedlich ist. Eine Möglichkeit wäre ein nationales Rahmengesetz, das klarer regeln würde, was die Pflege zu Hause alles umfassen muss. Ein Gesetz auch, dass die Kantone stärker in die Pflicht nehmen würde. Aber letztlich bleiben diese Überlegungen von Prosenektute noch recht vage.
Aber wäre denn nicht eine Pflegeversicherung die Lösung, also in jungen Jahren einzahlen, um dann im Alter davon zehren zu können?
Ja, diese Lösung, das wird immer wieder diskutiert. Der Bundesrat ist vom Parlament beauftragt worden, verschiedene Varianten zu prüfen. Es gibt schon frühere, konkrete Vorschläge. Die sehen allerdings meist vor, dass man erst ab 50 einzahlen müsste, weil sonst die jüngeren Erwerbstätigen noch stärker unter der Prämienlast leiden würden. Je nach Rechnung, je nach Modell würde das dann pro Kopf ab 50 jeden Monat 160 bis 290 Franken kosten. Aber die bisherigen Anläufe für so eine Pflegeversicherung hatten keine Chance.
Warum denn? Ist es der Preis? Ist der zu hoch?
Nein, es geht vor allem um die Frage, wie eine solche Versicherung konkret ausgestaltet würde. Soll jeder sein eigenes Kässeli für die Pflege im Alter füllen, und bei einem frühen Tod würde dieses Geld dann vererbt? So schlägt es die wirtschaftsnahe Denkfabrik Avenir Suisse vor. Oder können sich die wirtschaftlich Schwächeren das gar nicht leisten? Die also, die eine solche Versicherung später vor allem bräuchten, sollen also die Gutverdienenden mehr, die Ärmeren weniger einzahlen, so wie es die SP gerne möchte. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Diskussion über die Pflegeversicherung. Und derzeit ist nicht absehbar, ob und wenn ja, wann diese Versicherung dereinst kommt.
Da ist also noch einiges an Denkarbeit zu leisten. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Christian von Burg live im Rendezvous. Es war offensichtlich ein Irrtum zu glauben, Afghanistan könne sich nach einem allfälligen Abzug der ausländischen Truppen selbst schützen. Anfang Woche haben die Taliban die Provinzhauptstadt Kunduz im Norden Afghanistans erobert. Seit gestern Nacht versuchen die afghanischen Sicherheitstruppen, die Taliban wieder zu vertreiben. Doch die Lage ist fragil und Afghanistans Sicherheitskräfte sind heraus oder überfordert. Karin Wenger.
Seit Montag harren Rahimullah, seine Frau und die vier Kinder im Keller ihres Hauses in der Stadt Kunduz aus. 3 Tage und Nächte ohne Strom, mit wenig Wasser und viel Angst. Heute früh ließ die afghanische Regierung verlauten, ihre Truppen hätten die Stadt von den Taliban zurückerobert. Doch Rahimullah ist skeptisch. Letzte Nacht gab es schwere Kämpfe in der Stadt. Dann am Morgen haben die Regierungssoldaten die Stadt eingenommen, aber die Taliban haben sich in den Häusern versteckt und jetzt haben sie die Regierungssoldaten wieder aus der Stadt vertrieben. Die Stadt ist nun wieder in der Hand der Taliban, sagt Hamidullah über Skype. Und dann:
Can you hear the firing, the voice of firing?
Hören Sie die Gewehrsalven. Trotz der schweren Kämpfe zeigt sich der afghanische Präsident Ashraf Ghani seit Tagen zuversichtlich, dass Kunduz in kurzer Zeit wieder in Regierungshand sein wird. Doch der Fall Kunduz ist vor allem eines, eine große Schande für die afghanische Regierung und die afghanischen Sicherheitstruppen und ein gewaltiger Propagandasieg für die Taliban. Kunduz war 2001 die letzte Stadt, aus der die Taliban vertrieben wurden, und Kunduz ist die erste Provinzhauptstadt, die sie seit dem Abzug der meisten NATO-Truppen im vergangenen Jahr wieder erobert haben. Und die Provinzhauptstadt Kunduz ist keine Ausnahme. Im ganzen Land haben die Taliban ihren Einfluss ausgeweitet. Von der einst sicheren Provinz Kunduz kontrollieren sie heute beinahe 2/3. In vielen anderen Provinzen, wo die Regierung schwach und korrupt ist, haben sie das Sagen. Mit der Einnahme der Provinzhauptstadt machte der neue Taliban-Chef Mullah Akhtar Mansur allen klar, die Taliban sind nach Monaten von internen Machtkämpfen wieder vereint und stark. Friedensgespräche sind in weite Ferne gerückt. Doch die Taliban sind so stark, weil die Regierung zerstritten, ihre Vertreter notorisch korrupt und die Sicherheitstruppen schwach sind. Trotz jahrelangem Training durch die NATO flohen die afghanischen Polizisten und Soldaten am Montag Hals über Kopf aus der Stadt Kunduz und verschanzten sich auf dem Flughafengelände. Dort warteten sie auf Hilfe, auch auf jene der noch immer im Land stationierten NATO-Truppen. Noch hat die NATO 13.000 Mann in Afghanistan stationiert, vor allem um afghanische Sicherheitskräfte auszubilden und zu beraten. Ende 2016 wollte die NATO ihre Truppen eigentlich ganz aus Afghanistan abziehen. Doch diese Strategie wird die NATO nun überdenken müssen. Dass die Taliban in den letzten Tagen nicht auch noch den Flughafen von Kunduz eingenommen haben, ist auch amerikanischen Luftangriffen zu verdanken. Auch in der vergangenen Nacht überflogen amerikanische Kampfjets die Stadt. Für Rahimullah und seine Familie bedeutet das Hoffnung und Schrecken zugleich. Ich fürchte mich jetzt am meisten vor den Kampfjets. Vielleicht werden sie unsere Häuser bombardieren, um die Taliban, die sich darin verstecken, zu töten. Wir können jetzt nur abwarten und hoffen.
Karin Wenger im Rendezvous, 12:01. Zwillinge, gezeugt im Reagenzglas, mit dem Samen eines anonymen Spenders und mit den Eizellen einer anonymen Spenderin, ausgetragen von einer Leihmutter. In der Schweiz ist das verboten, aber genau so ist ein Ehepaar aus dem Kanton Aargau zu seinen Kindern gekommen, in den USA. Zurück in der Schweiz wollte das Paar die Zwillinge dann als seine eigenen Kinder eintragen lassen und ging dafür bis vor Bundesgericht. Erfolglos. Sascha Buchbinder.
Den Mitarbeitern im Zivilstandesamt kam der Fall seltsam vor. Die Eltern lebten im Kanton Aargau und baten nun um Eintragung ihrer Zwillinge, die in Kalifornien geboren waren. Die Behörde fragte nach. Die Eltern verweigerten die Auskunft. Rasch aber zeigte sich, die über 50-jährige Mutter war bei der Geburt der Zwillinge gar nicht dabei gewesen. Einzig der Vater war am Tag vor der Geburt nach Kalifornien gereist und wenig später zurückgekehrt mit 2 Babys und Geburtsurkunden, die ihn und seine Frau als Eltern auswiesen. Ein Fall von Leihmutterschaft, war die Behörde überzeugt und verweigerte die Anerkennung der Familie, weil Leihmutterschaft in der Schweiz strikt verboten ist. Nein, da war keine Leihmutter, behaupteten die Eheleute und klagten. Im Lauf des Streits wurde dann aber klar, sie hatten sehr wohl eine Leihmutter bezahlt und sowohl Samen als auch Eizellen stammten von anonymen Spendern. Genetisch verband die Eltern also nichts mit den Kindern. Trotzdem konnten sich die beiden nach kalifornischem Recht gerichtlich als die tatsächlichen Eltern der Kinder anerkennen lassen. Und in der Schweiz? Zum Wohl der Kinder, die sonst keine Eltern hätten, müsse die Schweiz die in den USA legal beschafften Kinder akzeptieren, meinten die Aargauer Eheleute. Dem aber will das Bundesgericht nicht folgen. Wenn die Aargauer nach kalifornischem Recht leben wollten, dann müssten sie das in den USA tun. Es könne doch nicht sein, dass die Schweiz derart vor ein fait accompli gestellt werde und dass ein Paar mit dem Kindeswohl argumentiere, wenn die Eheleute doch die Kinder in diese vertragte Situation gebracht hätten. Eine Anerkennung der Wunscheltern würde das Schweizer Rechtsempfinden empfindlich verletzen, urteilt das Bundesgericht. Denn das Verbot der Leihmutterschaft sei unbestritten und sogar in der Verfassung verankert. Das Gericht dürfe auch nicht weitere Paare dazu einladen, die Schweizer Gesetze im Ausland zu umgehen. Eigentlich, so das Bundesgericht, sei die Ausgangslage vergleichbar mit einer Adoption, wo die Wunscheltern und ihre Kinder auch nicht genetisch verwandt seien. Nur, dass die Bewerber vor einer Adoption überprüft würden. Und in dieser Richtung sehen die Richter auch den Ausweg aus dem Dilemma. Das Bundesgericht verweigert die Anerkennung des US-Leihmuttervertrags, nimmt den Wunscheltern aber die inzwischen dreijährigen Kinder nicht weg. Stattdessen empfiehlt das Gericht dem Paar, sich um eine Adoption der Zwillinge zu bemühen.
Die Wirtschaft auszurechnen ist schwer, sehr schwer, weil sich die Welt schlagartig ändern kann und mit ihr eben die Wirtschaft. Und trotzdem macht jedes Wirtschaftsinstitut, jede Hochschule, jede Organisation, die etwas auf sich hält, solche Konjunkturprognosen. Auch die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Die hat heute ihre jüngsten Prognosezahlen vorgelegt. Und die zeigen, dass die Wirtschaft doppelt so stark wächst, wie die Forscher vor ein paar Monaten vorausgesagt haben. Warum eigentlich diese Voraussagen, wenn sich die Wirtschaftsforscher immer wieder irren? Manuel Rentsch.
Blenden wir zunächst zurück. Anfang Jahr hat die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich Alarm geschlagen. Sie hat die Wirtschaftsprognosen innerhalb kurzer Zeit massiv nach unten korrigiert und hat von einer vorübergehenden Rezession gesprochen. Die Konjunkturforscher haben damals auf die Nationalbank reagiert, die den Mindestkurs vom Euro zum Franken aufgegeben hatte. Von dem negativen Szenario ist auf den ersten Blick nicht viel übrig geblieben. Die Schweizer Wirtschaft hat sich wacker gehalten und so hat nun auch die Konjunkturforschungsstelle die Prognosen wieder nach oben korrigiert. Der Leiter der Konjunkturforschungsstelle, Jan Egbert Sturm, rechtfertigt das Vorgehen.
Unsere Aufgabe besteht darin, so schnell wie möglich vernünftige Zahlen hinlegen zu können. Und wir sind damals davon ausgegangen, dass der Wechselkurs wahrscheinlich um die Parität sich bewegen würde, also 1:1 gegenüber dem Euro. Glücklicherweise sind wir jetzt eher bei der 1:10. Und das ist ein wichtiger Grund, wieso wir jetzt glücklicherweise unsere Prognosen nach oben revidieren dürfen.
Die Prognosen der Konjunkturforscher sind also abhängig von gewissen Annahmen, wie zum Beispiel dem Wechselkurs des Frankens. Und wenn diese Annahmen falsch sind, dann geraten auch die Prognosen ins Wanken. Dass sich die Schweizer Wirtschaft besser entwickelt als erwartet, das hat auch mit der Flexibilität der Unternehmen zu tun. Die Firmen haben die Preise gesenkt, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Die Preissenkung führt dazu, dass einige Industriebetriebe in die roten Zahlen geraten, sagt Jan Egbert Sturm.
Das ist sehr wahrscheinlich, sicherlich in die Bereichen, die von den Export Richtung Europa abhängig sind. Da gehen wir davon aus, dass doch einige von diesen Firmen am Ende des Jahres sagen werden, ja, wir haben jetzt mal ein rotes Jahr gehabt, es ging nicht anders. Wir wollten keine Marktanteile verlieren und haben deshalb die Preise sinken lassen. Aber das bedeutet, die Margen sind verschwunden, wir sind jetzt in der roten Zone.
Der Leiter der Konjunkturforschungsstelle geht davon aus, dass der Frankenschock noch nicht überwunden ist.
Ja, wir sind tatsächlich mitten in dieser Bewältigung drin. Wir haben erstmal versucht, die Preise anzupassen an das europäische oder internationale Umfeld. Also das heißt, in Schweizer Franken sinken. Das heißt aber, dass jetzt die Kosten auch dementsprechend runter müssen. Und das wird jetzt versucht durchzusetzen, umzusetzen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, in dem wir drinstecken.
Für das kommende Jahr rechnet Jan Egbert Sturm in der Schweiz mit einem Wachstum von 1,4%. Das sei weniger, als die Schweizer Wirtschaft langfristig leisten könnte.
Das war ein Bericht von Manuel Rentsch. Machen wir ein Beispiel. Sie bekommen heute schon 1 Million Franken, damit Sie nächstes Jahr eine Firma zum Florieren bringen. Und keine Angst, wenn die Firma nicht gut läuft, dürfen Sie die Million trotzdem behalten. Tönt irgendwie wirklichkeitsfremd. Ist es aber nicht. Firmen fixieren die Boni ihrer Manager oft schon im Voraus. Aber das ist nicht das Einzige, was die Anlagestiftung Ethos kritisiert. Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Ethos hat die Löhne der über 200 Unternehmen an der Schweizer Börse geprüft. Insgesamt zahlten diese 4% mehr Lohn für die Führungsgremien. Der Präsident von Ethos, Dominik Biedermann, ist unzufrieden.
Das ist relativ viel, wenn man das zur Teuerung anschaut, die negativ ist. Die Erhöhung bei der Chefetage ist oft viel höher, viel größer als bei den normalen Mitarbeitern.
Man müsse zwar zugeben, dass die Börse zulegen konnte, über 10%. Damit haben die Unternehmen mehr Wert. Deshalb relativiert und differenziert Biedermann.
Das ist noch akzeptabel bei vielen Unternehmen, aber es gibt auch einige Unternehmen, wo die Gehälter noch sehr, sehr hoch bleiben und das können wir nicht akzeptieren.
Wie zum Beispiel bei den großen Unternehmen wie Roche, Novartis, Richemont, Transocean, Nestle etc. Es würden immer noch 7 CEOs in der Schweiz über 10 Millionen Franken verdienen, obwohl mit der Abzockerinitiative die Aktionäre nun über die Gehälter abstimmen können. Die Zustimmung liegt jeweils immer noch bei über 90%. Das liege daran, dass bei großen Unternehmen die Mehrheit der Aktionäre Ausländer seien.
Und die Ausländer haben oft Angst, wenn man bindend über die Summen abstimmt, wenn es nicht durchkäme, dass eigentlich die Manager weggehen würden. Das ist natürlich nicht der Fall.
Insgesamt beobachtet Dominik Biedermann, der mit Ethos 200 Schweizer Pensionskassen vertritt, dass die Unternehmen Auswege finden, damit sie ihre Chefs weiterhin großzügig entlöhnen können. Zum Beispiel:
Ein Punkt ist, dass man die Abgangsentschädigungen jetzt verboten hat und die Unternehmen kommen mit bezahlten Konkurrenzverbotsklauseln.
So könnten sie an hohen Vergütungen festhalten. Auch passt ihm nicht, dass viele Unternehmen entschieden haben, den maximalen Bonus für die Chefs im Vorjahr absegnen zu lassen. Das sei ein Blankoscheck fürs Management und entspreche nicht dem Geist der Abzockerinitiative. Ethos unterstützt deshalb den Vorschlag des Bundesrats, im Nachhinein über den Bonus abzustimmen.
Und vor eins noch das da. In England ist es hart, ein Raucher zu sein. Überall ist das Rauchen verboten. Am Arbeitsplatz, in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Restaurants oder Pubs. Und bald auch in Gefängnissen, wo 80% der Gefangenen rauchen. Rauchentzug hinter Gittern. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot hat am neuen Gesetz so seine Zweifel, wie seine Glosse zeigt.
Die Knastbrüder können es kaum erwarten. In wenigen Monaten schon ist es soweit. Der Umgangston untereinander und mit den geschätzten Wärtern wird noch gepflegter und rücksichtsvoller werden. Die Gefängnisgäste können sich noch ungestörter ihrer Lektüre von Shakespeare und Joyce widmen, entspannt und im Vertrauen, dass ihre Gesundheit nicht noch weiter in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn im Januar werden alle 4 walisischen Haftanstalten ein komplettes Rauchverbot in den Zellen und im Ertüchtigungshof einführen. Im März folgen dann 4 englische Gefängnisse, darunter das berüchtigte Dartmoor. Nach und nach sollen alle 136 Gefängnisse in England vom blauen Dunst befreit werden. Friede und Eintracht sind also bloß noch eine Frage der Zeit. So wie einst die Inquisition mit immer größerem Eifer nach Ketzern und Heretikern fahndete, so findet auch die tugendhafte Anti-Raucher-Brigade beglückt die allerletzten Schlupflöcher und schließt sie in ihrem selbstgerechten Wahn. Heute zum Beispiel ist das Verbot in Kraft getreten, im eigenen Auto zu rauchen, sofern Kinder unter 18 Jahren im selben Fahrzeug präsent sind. Cabriolets sind ausgenommen. Schätzungsweise 80% aller Häftlinge frönen dem nikotinhaltigen Laster und die Anstalten sind notorisch überfüllt. Die ihrer Freiheit Beraubten werden zweifellos die Hilfe des Gesetzgebers begrüßen, die lästige Sucht abzustreifen und der Hoffnung frönen, dass der Eingriff dieselbe Durchschlagskraft entfalte wie das absolute Drogenverbot in den Vollzugsanstalten ihrer Majestät. Nordirland übrigens, das bekanntlich einige Erfahrung mit eigenwilligen Häftlingen hat, plant derzeit nicht, dem englischen Vorbild zu folgen. Ob die wohl etwas wissen, was sie uns nicht sagen?
Das war eine Glosse von Raucher, Martin Aliot. Eins vor eins. In Syrien, Irak und Jemen werden nicht nur Menschenleben ausgelöscht, sondern auch gleich ihr ganzes kulturelles Erbe. Und die Welt schaut einfach zu. Tagesgespräch gleich im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Karin Bretsch.
9 von 10 Menschen in der Schweiz leben auch im hohen Alter noch zu Hause. Damit dies so bleibt, fordert Pro Senectute eine politische und gesellschaftliche Diskussion darüber, wer welche Leistungen finanziert. Die Post testet die Zustellung von Paketen am Sonntag. Sie beginnt in diesen Tagen einen Pilotversuch. Zudem sollen Kunden künftig für verpasste Pakete auch eine zweite Zustellung am Abend verlangen können. Wer sein Kind im Ausland durch anonyme Spender im Reagenzglas zeugen und durch eine Leihmutter austragen lässt, kann sich in der Schweiz nicht als Eltern der Kinder eintragen lassen. Dieses Grundsatzurteil hat das Bundesgericht im Fall eines Ehepaars aus dem Kanton Aargau gefällt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.